Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hackmans MMA-Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören. Aber jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt's viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also, abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode.
Servus da draußen, 2022 hat begonnen. Wir haben euch in den letzten Videos ja schon das Jahr Revue passieren lassen, haben euch einen guten Rutsch gewünscht. Ich hoffe, ihr seid dementsprechend auch gut ins Jahr gestartet. An der Stelle nochmal ein frohes Neues. MMA aktuell natürlich ein bisschen auf Eis gelegt. Sebastian, ne? Ich hoffe, du hast noch nicht allzu sehr, ich sag jetzt mal, Heimweh, Sehnsucht nach weiteren Events. Aber es gibt ja schon einiges, was in Aussicht ist. Dementsprechend haben wir uns vorgenommen, mal eine Vorschau zu machen. Eine kleine Prediction für das Jahr 2022. Aber zuallererst mal ganz formell, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich habe mich richtig vollgefressen jetzt über die Feiertage und bin heute gleich mal 10 Kilometer laufen gegangen. Gehe auch mehr ans Eisen zurzeit und auch von meiner Seite ein gesundes, ein frohes, ein glückliches, ein erfolgreiches neues Jahr 2022, Freunde.
Der Pulli passt gut zum Eisenstemmen. Ich glaube, nur die wirklichen OGs erkennen das Logo. Ja, jetzt hast du es natürlich verraten, das alte UFC-Logo da, das für die richtigen Heads. Ja, nice, wir haben uns vorgenommen, mal ein paar Prospects hier zu picken, ein paar Ones to Watch, ein paar Kämpfer, die man noch nicht wirklich auf dem Schirm hat, also jetzt nicht sagen, keine Ahnung, Khamzat Chimaev und übrigens Prochaska sieht auch ziemlich erfolgreich, vielversprechend aus, wird vermutlich erfolgreich sein. War eine interessante Rubrik, finde ich, die wir uns da ausgesucht haben. Mal so ein paar Namen rauszusuchen, von denen man denkt, ich glaube, die kennt noch nicht jeder, aber ich könnte schwören, die reißen dieses Jahr ab. Kurze Ankündigung auch, wir haben auf jeden Fall auch vor, diese Videos am Ende des Jahres nochmal gemeinsam zu schauen und uns ein bisschen fremd zu schämen, was wir da für Kandidaten ganz hoch angerechnet haben. Ich glaube, das könnte natürlich eine Gelegenheit sein, hier Credibility aufzubauen und zu zeigen, man weiß schon ein bisschen, wovon man spricht, aber wer weiß. Ich habe da schon ein paar gewagte Namen dabei. Ich bin mal sehr gespannt, wen du mir mitgebracht hast.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich glaube, das muss man vorneweg auch nochmal deutlich machen, was kann man schon wirklich stichhaltig vorhersagen in so einem verrückten Sport, in einem Sport mit so vielen Möglichkeiten und Dingen, die schiefgehen können und Verletzungen und dann ist eine Pandemie und ja, es ist wirklich schwierig, das zu machen, aber wir versuchen es einfach trotzdem. Also ich für mich habe so ins Auge gefasst 5 UFC-Athleten bzw. Athletinnen, auf die man 2022 ein Auge werfen sollte. Und ja, natürlich kommen dann die alten Bekannten in den Kopf. Khamzat Chimaev hast du zum Beispiel genannt. Ich habe für mich festgesetzt, ich will 4 Kämpfe oder weniger bei diesen Kandidaten in der Bilanz stehen haben. Diese Kämpfer und Kämpferinnen, die ziemlich neu in der UFC sind, sollten Potenzial besitzen, aber sie sollten noch nicht allzu viel gezeigt haben in der UFC. Und wir beschränken uns heute auf die UFC. Bei Bellator gäbe es natürlich so einen Jaroslav Amosov mit einer Bilanz von 26-0 oder Kayla Harrison, über die hatten wir letztens ordentlich gesprochen und ausführlich gesprochen. Aber hier geht es halt um UFC-Prospects, wie du es schon richtig formuliert hast.
Yes. Ja gut, das waren jetzt auch 2 Namen. Also ich glaube tatsächlich, viele Leute sehen andere Organisationen nicht. Der Amosov, ich meine, der ist schon Champ, ne? Das ist jetzt eigentlich kein No-Name. Aber Mann, wenn Leute den wirklich nicht auf dem Schirm haben, da hat Sebastian einen Namen rausgehauen. Krass, ey. Ich glaube, also wenn MVP wirklich diesen Kampf bekommt, gibt schon so ein paar, ich glaube, inoffizielle russische Poster davon. Der tut mir leid, ey. Der typische Wrestlefuck kommt da, glaube ich, auf jeden Fall.
Aber auf der anderen Seite musst du auch sagen, es gibt über 600 unter Vertrag stehende Athleten und Athletinnen in der UFC. Auch da hat man ja teilweise nicht alles auf dem Radar, auf dem Schirm. Und manche fliegen auch unterm Radar, berechtigterweise oder unberechtigterweise. Aber wir haben mal die rausgesucht, von denen wir denken, dass sie unberechtigterweise unterm Radar fliegen.
Yes. Du hast auch schon gesagt, du hast eine Dame dabei, finde ich interessant. Ich würde einfach mal beginnen und habe mir auch in den Kopf gesetzt, Mann, es gibt schon, ich Hand aufs Herz, ich bin bei einem Schwergewichtskampf zwischen zwei Männern in der Regel, wenn ich wirklich so eine Tendenz ausmachen soll, begeisterter dabei, als wenn sich zwei ähnlich gerankte Frauen von mir aus dem Bantamgewicht die Fäuste um die Ohren hauen. Aber ich dachte mir, hey, auf jeden Fall will ich mindestens eine Lady hier dabei haben. Und interessant wird es, finde ich, wenn ich dir ankündige, dass ich eine Frau habe, die mal auf der Nummer 2 in den UFC-Rankings stand und wir gerade davon sprechen, dass wir von Prospects reden. Natürlich ist die irgendwo kein Prospect, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, der Sport ist jung, die sie entweder wirklich noch nicht kennen oder inzwischen ein bisschen vergessen haben. Aber und ich hoffe so sehr, dass diese Frau dieses Jahr endlich wieder aktiv wird, denn sie war es lange nicht. Ich habe als Name Nummer 1 mitgebracht, Tatiana Suarez. Für viele Leute, ja, entweder ein Name, den sie nicht kennen oder vielleicht auch einfach ein Name, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, war auf jeden Fall für mich, als ich so wirklich so richtig angefangen habe, mich mit MMA zu beschäftigen, so die große Hoffnung im Strohgewicht der Frauen, hat einen sehr krassen Stil, es wird eine wirklich gute Grapplerin, ich habe mal rausgeschrieben, was die Frau sportlich erreicht hat, damit die Leute vielleicht wissen, von was wir sprechen, die hat zweimal Bronze bei den Wrestling World Championships geholt und zweimal Gold bei den BJJ World Championships. Also die Frau ist wirklich am Boden. Eine absolute Eins, leider Gottes wirklich von Verletzungen geplagt. Ja, fing schon an, als sie sich auf Olympia 2012 vorbereitet hat. Da hatte sie Schilddrüsenkrebs. Dabei wurden der Lymphknoten und auch die Schilddrüse entfernt, wo man also das erste Mal dachte, boah, sportlich könnte das auch irgendwie so ein schwerer Eingriff seine Folgen haben. Dann hat sie im Juli 2019 sich am Knie verletzt, musste sich eine OP unterziehen. Natürlich Knieverletzung immer eine krasse Sache, aber es war klar, okay, die Frau wird endlich zurückkommen. Hat sich dann auf den Kampf mit Mother Ferry vorbereitet und gerade wirklich 2 Jahre später, Juli 2021, am anderen Knie auch noch verletzt, musste erneut operiert werden und ist halt jetzt wirklich ewig draußen. Die hat zuletzt im Juni 19 gekämpft, aber nach dem Kampf, den hat sie sich ungeschlagen gegen Nina Nunes, war sie wirklich auf der 2 im Strohgewicht, hatte aber auch schon vor Mother Ferry, ist ja schon klar, die Frau ist da auch aktiv, angekündigt, ich komme im Federgewicht zurück. Ich persönlich hoffe mir einfach, dass sie einerseits, und das ist schon ein Hot-Take nach so einer langen Auszeit, dass sie einfach an der alten Qualität anknüpfen kann und wir sie im Jahr 2022 wiedersehen und sie sich quasi den Leuten, die eben noch nicht vor 2 Jahren im Sport verankert waren oder den vielleicht nur so oberflächlich verfolgt haben, sich quasi neu vorstellen kann. Ein bisschen reingemogelt, sie ist kein Prospect, aber ich habe die hier mit reingepackt und mein erster Name ist, wie gesagt, Tatiana Suarez.
Ja, es geht ja auch darum, alle ein bisschen abzuholen hier, auch die, die noch nicht so lange schauen. Und ich denke, das ist ein sinnvoller Pick von deiner Seite. Knieverletzungen sind so eine Geschichte. Also ich hatte ja selbst 3 Stück. Ich hatte 2 Kreuzbandrisse und jedes Mal das volle Programm. Kreuzband, Innenband, Innenmeniskus, Knorpelschaden. Also diese unhappy triad, wenn das Knie so nach innen knickt. Die hatte ich rechts und links. Also ich weiß, wie ekelhaft, wie schmerzhaft vor allem. Und ja, mental fordernd das auch sein kann, wenn du dich immer wieder zurückkämpfen musst und immer wieder von vorne anfangen musst. Aber ich würde es ihr gönnen. Das ist eine Hammerkämpferin. Grappling, erste Sahne, höchst stabil. Und ja, gefällt mir dieser Pick und in diesem Sinne komme ich zu meinem Pick, zu meiner Nummer 5 in diesem Ranking. Wir haben es auch immer mit diesen Top 5, ne? ich habe hier Alex Pereira und zwar, der kämpft ja im Mittelgewicht, hat erst einmal gekämpft in der UFC, viele kennen den vielleicht auch noch nicht, hat zum Beispiel einen K.O.-Sieg gegen Israel Adesanya im Kickboxen in seiner Vita stehen. Also das ist ein ausgezeichneter Kickboxer. Pound for Pound wahrscheinlich einer der besten Kickboxer der Welt, war Glory Champion im Mittelgewicht und Halbschwergewicht, was ja auch schon Wahnsinn ist eigentlich.
Einziger ever. Das hat noch nie jemand
geschafft. Einziger ever. Nobody ever did it, genau. Und er ist zwar schon 34, das ist so ein bisschen der Haken an der Sache, aber wir wollen ja ein bisschen einen raushauen ab und zu, ne? Und mal sehen, ob das am Ende des Jahres noch alles so stimmt, was der Hackman hier so faselt. Aber nun hat er seinen ersten Kampf in der UFC bestritten und per Flying Knee bzw. Punches spektakulär gewonnen. War sogar Performance of the Night Bonus, wenn ich mich recht entsinne. MMA-Bilanz ist auch noch nicht groß, also 4-1, noch nicht viel Erfahrung, aber er ist seit fast 10 Jahren Kampfsportprofi und im Stand kann der jedem im Mittelgewicht gefährlich werden. Am Rest muss er natürlich arbeiten, das gebe ich zu. Was mich an ihm begeistert, und deswegen habe ich ihn auch rausgesucht, ich bin Fan von Stories. Ich mag die Geschichten hinter den Kämpfern und Kämpferinnen. Und er war Alkoholiker, hat dann 2009 mit dem Kickbox-Training angefangen, um die Sucht in den Griff zu bekommen, um eine andere Sucht quasi zu entdecken. Und das ist ihm gelungen. Er wurde einer der Besten der Welt. Du hast es gesagt, der Erste, der im Mittelgewicht und Halbschwergewicht und der Einzige vor allem bei Glory Champion war in diesen beiden Gewichtsklassen. Und ja, das ist ausgezeichnet. Das könnte auch das Kryptonit sein für Israel Adesanya, der im Mittelgewicht wenigstens mal in den vergangenen Jahren so unverletzbar wirkte, so unantastbar wirkte, Leute wie Robert Whittaker weggehauen hat, als wären sie irgendwie Fallobst, was der ja nicht ist, der gute Robert Whittaker. Könnt ihr mir vorstellen, ja, dass wir hier einen potenziellen Gegner hätten, der hat noch viel Arbeit vor sich, aber auf den sollte man auf jeden Fall mal aufpassen, 2022.
Geiler Pick, ja, wurde auch, also ich fand es eigenartig, wo quasi die UFC ihn in der Eventplanung reingepickt hat, wenn man das vielleicht so sagen könnte, dass er auf den Prelims sein Debüt gegeben hat, fand ich ein bisschen eigenartig. Nachgeschoben, ich glaube sogar, er ist der einzige Glory Double Champ überhaupt, also egal in welchen Gewichtsklassen. Es gab, soweit ich weiß, nie jemanden, der einfach zwei Gewichtsklassen bei Glory gleichzeitig dominiert hat. Also das ist wirklich eine richtige Ansage. Krasse Story mit diesem Alkoholiker-Dasein war mir noch nicht bewusst. Ich dachte, du willst jetzt natürlich auf die Story hinaus, die du auch am Anfang schon gesagt hast, der Adesanya schon zweimal besiegt hat. Das ist natürlich auch so ein psychologischer Faktor, den der da irgendwo auf der Seite hat. Wenn dann der gefürchtete Mann, der einen einmal besiegt hat, dann wolltest du dich endlich rächen, dann bist du sogar K.O. gegangen, dass der dir plötzlich auch im MMA eventuell mal gegenüberstehen wird. Glaube ich, Bruno Silva als nächsten Gegner schon fest, soll irgendwie im März angesetzt sein. Das ist natürlich auch ein harter Brocken, den er da aus dem Weg packen muss. Aber ja, diese Vorbereitung mit Glover, das könnte schon wirklich ein gutes, also die könnten sich geil ergänzen. Ne? Hat auch gegen Michael Lidis im Nachhinein für mich was gesagt, was so, klar kann eine Phrase sein, kann er daher gesagt haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass jemand von so einem Kaliber, der sagt halt nicht einfach irgendwas und wird schon wissen, dass man Kampfsport auch wirklich analysieren kann. Der meint, dass er gemerkt hat, weil denn der Gameplan von Michael Lee, das war ja ganz klar, ich bringe diesen Kickboxer auf den Boden, ist ja auch das einzig Sinnvolle, dass er wirklich schon gespürt hat, der haushaltet nicht gut mit der Energie, der wirkt auch, als er die Undogs drin hat und die Takedowns verteidigt hat, relativ ruhig, der Pereira. Ich glaube, der macht da gute Arbeit mit Glover, ist ja auch wirklich eine Ansage mit dem Light Heavyweight Champ, der wirklich auch diesen BJJ-Background hat, sich vorzubereiten. Bin ich auch sehr gespannt drauf, auf jeden Fall auf Alex Pereira.
BJJ Black, der gute Glover Teixeira, ne? Und zu der Geschichte mit der Alkoholsucht, irgendwie, ich habe das mal ein bisschen nachgeforscht und der hat in einer Fabrik gearbeitet, kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und in der Fabrik hat man halt in der Mittagspause ein bisschen gezwitschert und hat da mitgezwitschert und ist in so einen Sog reingekommen und hat halt irgendwann gesagt, ey, was mache ich mit meinem Leben? Ich stehe den ganzen Tag am Fließband und ansonsten saufe ich mich irgendwie blind und ohne Perspektive zu und hat dann von einem Tag auf den anderen die Sporttasche gepackt und hat sein Leben halt mal komplett umgekrempelt. Und ich finde, das ist eine wichtige Geschichte, vor allem für junge Menschen da draußen. Das war auch relativ spät. Ich glaube, der war schon so um die 18, 19. Also das ist keiner, der seit er irgendwie 4 ist, auf der Kampfsportmatte rumhüpft. Das ist eine bemerkenswerte Story. Und ich würde diesen Mann irgendwie wünschen, dass er die so mit einer ganz besonderen Note zu Ende bringt, wenn er das nicht schon hat. Also du sagst ja, einziger Double Champ bei Glory ist ja schon mal safe, ein Riesending, eine große Errungenschaft. Aber hey, in der UFC, ich traue ihm einiges zu.
Sky is the limit. Ja, geiler Pick. Ist halt natürlich wirklich mit gottgegebener Kraft gesegnet. Ich würde als nächstes zu einem Youngster gehen und zwar in das Land Wales gehen. Vielleicht hast du schon Vermutungen, wo ich dahin will. Oh, ich gehe ins Bantamgewicht zum sogenannten Jack Shore. Das heißt sogenannten, zu genau dem. Sollte eigentlich am 19.03. bereits gegen Umar Nurmagomedov kämpfen. Das war ein Kampf, wo ich wirklich dachte, boah, Coinflip. Und ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt von Jack Shaw, aber Umar ist auch eine ganz schöne Hausnummer. Hat jetzt Umar Nurmagomedov, weiß nicht, ob der keine Lust hat auf den Gegner oder sich wirklich verletzt hat, ist auf jeden Fall raus. Kämpft jetzt am gleichen Datum gegen Timur Valiev. 95er Jahrgang, ungeschlagener Waliser, der ja auch mit 6 wirklich schon mit Kickboxen angefangen hat, aber auch ein BJJ Black Belt hat, unter seinem Vater übrigens. Der hat ihn, der 2007 eine MMA-Schule gegründet und trainiert ihn seitdem. Kann natürlich auch immer zu Spannungen führen, aber zeigt natürlich auch, da ist von vornherein Förderung dabei. Vermutlich ist selbst am Essenstisch Kampfsport Thema. Ja, 12-0 auch als Amateur und strahlt im Cage wirklich für mich eine Ruhe aus, die man eigentlich in dem Alter nicht haben darf. Ich weiß nicht, irgendwas läuft da ganz, ganz schief. Ein 95er, der wirkt wirklich wie so ein Veteran. Hat zuletzt gegen Ludwig Scholinian gekämpft. Das ist auch jemand, der über die Ultimate Fighter dieses Jahr gekommen ist und da wirklich auch Eindruck gemacht hat. Kommt aus der Ukraine, soweit ich weiß, und hat halt auch so ein richtiges Ringerfundament, und der hatte so gar keine Chance, diesen Jack Shaw irgendwie zu Boden zu bringen. Im Stand absolut keine Chance. Das war so der Kampf. Ich hatte ihn vorher schon auf dem Schirm und habe halt einfach nur oft auch gehört, dass er so wirklich sehr gut sein kann oder soll. Habe diesen Kampf wirklich dementsprechend aufmerksam geschaut und war wirklich vor allem beeindruckt davon, was für eine Ruhe dieser Mann ausstrahlt und wie rund einfach auch sein Game ist. Also wie gesagt, diesen BJJ Black Belt, aber auch diesen jahrelangen Kickbox-Background. Vor allem wirkt er ergibt sich ein bisschen daher, dass du so zwei so gute Fundamente hast, aber der strahlt aus, als ob es ihm wirklich komplett egal ist, wo denn der Kampf stattfindet. Also gegen diesen Ludwig Scholinian hat er wohl wissend, der ist ein Ringer, den Kampf im Stand bestritten, aber wenn wirklich die Gelegenheit wie auf dem Silbertablett da war, dann hat er den Takedown halt eben selbst initiiert und den zu Boden gebracht und wirkte dabei so ungezwungen. Wenn er das wirklich schafft, dass generell und immer im Cage auszustrahlen, dann male ich dem Mann wirklich, oder dem jungen Mann würde ich sogar nochmal betonen, wirklich einiges aus. Ich glaube, ja, das Jahr 2022 wird sein Jahr. Aktuell ist er non-ranked. Ich predikte, auf jeden Fall gerankt ist er mal, wenn wir dieses Video in einem Jahr erneut schauen.
Ja, es ist verrückt. Also, wo wir stehen als Mixed Martial Arts Fangemeinde, Kämpfer, als Kampfsport allgemein, ist völlig unfassbar, wie sich dieser Sport entwickelt hat. Was da aus Wales, aus so einem kleinen Land, für Leute kommen, das ist Wahnsinn. Ich spreche von Leuten, das ist ja nicht der einzige. Das ist ein ganz, ganz kleiner Fleck auf der Landkarte und da kommen Top-MMA-Kämpfer her. Also dieser Sport ist global, er ist groß, er wächst, das macht einfach so Bock auf 2020. Ja, wirklich ein guter Pick, den hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf. Muss mich fast ein bisschen schämen dafür.
Ach, es gibt so viele vielversprechende Talente. Ich habe, du hast mal gesagt, dein Anspruch ist, dass die maximal 4 Kämpfe haben. Ich habe so eine Seite gefunden, die auch weiter als die Top 15 die UFC-Rankings aufzählen. Mein Anspruch war nur, non-ranked Leute zu picken. Okay. Dementsprechend habe ich auf ihn geschielt und wusste, ja, der ist es. Aber ja, ich habe gerade Umar Nurmagomedov erwähnt, den hätte man auf jeden Fall genauso erwähnen können, so als ein Beispiel. Also, man kann die ganzen Talente gar nicht auf dem Schirm haben. Der hat aber bei mir...
Der nächste Name bei mir ist auch einer, den du schon genannt hast. Es ist Bruno Silva, auch einer im Mittelgewicht, und du hast ja die Kampfansetzung schon angesprochen. Bruno Silva hat von seinen vergangenen 18 Profikämpfen 17 Stück gewonnen. Also der Typ ist eine ganz, ganz extreme Maschine. Seit dem Jahr 2010 aktiv. Das ist so, ja, der Unterschied zu Alex Pereira, ne? Der ist schon lange in diesem Game. Beide natürlich lange beim Kampfsport dabei, das muss man auch immer dazu sagen. Hat versucht, über die Ultimate Fighter Brazil in die UFC zu kommen und ist da zunächst mal kläglich gescheitert, also ging ganz, ganz schief. Und im Sommer des vergangenen Jahres, da hat er seine zweite Chance dann endlich nutzen können, hat jetzt seine ersten 3 Kämpfe in der UFC jeweils durch K.O. für sich entschieden. Also richtig Eindruck gemacht, richtig Alarm und Welle gemacht. Der ist 32, im besten Alter, extrem versiert, ein routinierter MMA-Veteran, körperlich stark, und was mir bei ihm so gefällt, der wirkt so ungeheuer motiviert. Also Bruno Silva und Alex Pereira, die sollen ja am 12. März, glaube ich, aufeinandertreffen. Ich bin mir sicher, das ist ein Kampf, den erstens mal nicht viele auf der Rechnung haben, und ein Kampf, den zweitens mal verdammte Axt jeder sehen sollte. Das wird ein Schlachtfest, Freunde. Also das wird richtig grob. Und ja, schaut euch das an.
Hast du halt, ne? Du hast ja quasi ein Bein selbst gestellt. Einer von denen muss ja verlieren, aber trotzdem sind beides so vielversprechende Männer. Ich glaube auch, beide sind so motiviert und in einem Alter, in dem sie wissen, jetzt Vollgas, ich bin in der UFC, niemals wird es der Einzige. Was heißt niemals? Wie du gesagt hast, der Sport ist unvorhersehbar. Aber ich glaube nicht, auch einfach nicht, dass es der einzige Kampf ist, den die im Jahr 2022 bestreiten werden.
Glaube ich auch nicht.
Vielversprechend sind sie beide wirklich sehr. Ich würde mich da auch so ungern festlegen, wer da, wen ich da so mit einem C vorne sehe. Werde ich sehr, sehr gespannt verfolgen. Ich musste gerade richtig schmunzeln, als du gesagt hast, es gibt so viele Leute aus Wales und das ist ja so ein kleines Land. Also ich habe eine ähnliche Rede quasi mir schon so ein bisschen zurechtgelegt und mal gegoogelt, wie groß denn dieses Land ist, wie viele Einwohner die haben und es sind rund 3 Millionen. Das habe ich bereitgelegt, einfach natürlich, weil ich im Land bleiben will und weil es so verrückt ist, wie du gesagt hast, es ist kleiner als Berlin, dieses Land. Das ganze Land hat weniger Leute als Berlin.
Das ist nicht mal die Hälfte von Österreich und Österreich ist schon klein, aber da kennt man ja wenigstens ein paar, ne? So, das ist ja nicht mal die Hälfte davon. Und das ist so verrückt, wie dieser Sport sich entwickelt. Bei mir hier hinten hängt irgendwie so ein UFC Vintage 1993 MMA-Shirt, wo dieser Sport so in einem Vierteljahrhundert hingekommen ist. Also das ist völlig surreal. Völlig krank.
Ja, aber also du musst dir natürlich auch vor Augen führen, dieser Sport hat es in die ganze Welt geschafft. UFC ist aus jedem Land irgendwie so ein bisschen vertreten. Es gibt Leute, die da Kampfsport betreiben und irgendwann wirst du mitbekommen, krass, es gibt auch MMA und das Größte im MMA ist eben die UFC. Und mir geht's drum, in meinem Kopf, erster Gedanke, ja, ich habe die ersten Namen, die ich aufgeschrieben habe, dann auch einfach behalten, weil ich dachte, hey, das wird schon, ich vertraue auf mein Bauchgefühl, aber ich überlege aus der kompletten Welt, was sind die 5 Leute, die ich gerade hervorheben möchte an Talenten in der UFC und mir fallen 2 Waliser ein. Das ist halt so crazy, denn ich möchte zum nächsten Namen gehen, ich möchte zu Mason Jones kommen. Auch ein Waliser, der jetzt 3-mal in der UFC schon aktiv war und bisher wirklich auf dem Papier nicht so viel also jetzt in der UFC noch nicht so viel versprechend aussah, aber wenn man sich durchliest, was dieser Mann für einen fundierten Kampfsport-Background hat, ist eben auch ein 95er-Jahrgang, auch so ein Youngster, wenn es bereits um Duelle auf dieser Bühne geht und der hat einfach einen BJJ-Schwarzgurt, der hat einen Judo-Schwarzgurt und der hat einen Kickbox-Schwarzgurt. Der hat professionelle Boxkämpfe und professionelle Muay Thai-Kämpfe bestritten. Und das in dem Alter. Also natürlich wird man auch so ein bisschen blind, finde ich, wenn man sich mit diesen ganzen, mit solchen Zahlen und Aussagen bei UFC-Kämpfern beschäftigt. Irgendeinen Schwarzgurt haben die ja fast alle, als wäre das nichts. Aber in dem Alter solch eine Bandbreite, auch vor allem diese Verbindung aus BJJ und Judo, das ist wirklich übel. Finde ich ganz, ganz bemerkenswert, war Cage Warriors Double Champ, der einzige nach Conor McGregor und zwar im Lightweight und im Welterweight, also kommt als großer, stämmiger Mann ins Lightweight, will da eben in der UFC antreten. Der erste Kampf war relativ kurzfristig, da war davor noch im Welterweight aktiv, hat gesagt, der Weightcut war schon irgendwo ein bisschen zehrend, aber auch wenn man dem Mann zuhört, ich mag so diese Art, wie er sich selbst irgendwie durchs Leben trägt. Der nimmt jede Niederlage wie ein Mann, muss wirklich dahin gedrängt werden, was ist denn jetzt eine Ausrede, woran lag es denn? Hat er gesagt, vielleicht der Weightcut, aber eigentlich, ich war einfach noch nicht vorbereitet, also sucht die Fehler immer bei sich und wirkt dabei so reif und irgendwie wirklich wie so ein gefestigter Profi, genauso wie Jack Shaw mit 6 schon mit dem Kickboxen angefangen. Danach gegen Alan Patrick, auch ein unorthodoxer Stil, so ein No-Contest gehabt, bis dahin den Kampf dominiert, aber dann so einen üblen Eye-Poke gelandet und der Mann wollte nicht weitermachen, also sein Gegner, der ist wirklich ein bisschen gestolpert, bis er jetzt den ersten Sieg gegen David Onama einfahren konnte. Steht halt jetzt quasi 1-1-1 in der UFC, oder nee, also nicht Draw 1-1 und ein No-Contest, auf dem Papier irgendwie nicht so vielversprechend, aber wenn man den Mann im Ring sieht, wenn man sich vor Augen führt, was der schon erreicht hat, bin ich mir sicher, der ist gestolpert, das waren die typischen Octagon-Jitters und im Jahr 2022 schlägt er ein. Könnte ich fast versprechen, aber vermutlich werde ich die Worte, wenn ich sie zu laut ausspreche, dann doch schlucken. Dementsprechend, ich glaube, ich vermute.
Ja, wer ein bisschen so im Judo unterwegs ist und ich mache ja auch selbst BJJ, 2022 ist das auch ein großer Vorsatz, das wieder verstärkt anzugehen. Der weiß, dass vor allem im Judo oftmals auch Schwarzgurte, ich möchte jetzt nicht sagen verschenkt, aber irgendwann einfach vergeben werden. Ne? Und hier muss man ja sagen, wenn du mal anschaust, was der an Turnieren und an Turniererfolgen sich in den Gürtel geschnitzt hat, das ist hervorragend, das ist ein richtig gutes Niveau. Und auch bei Grappling-Turnieren war er dabei, er hat Kämpfe als Profiboxer bestritten und so weiter und so fort. Also er hat sich wirklich diese Graduierungen nicht irgendwie als Vereinsmeier irgendwie erworben, sondern der hat sich erkämpft. Das ist ein richtig guter Kampfsportler. Ich hatte ihn auch auf meiner Ursprungsliste, muss aber sagen, er ist einer, bei dem es mir manchmal so vorkommt, als wisse er gar nicht, auf welches Level an Fähigkeit verlasse ich mich denn jetzt eigentlich? Jetzt grapple ich mal, jetzt bin ich abgerutscht. Nee, jetzt werfe ich ihn nochmal, so, jetzt boxe ich wieder ein bisschen. Er ist mir manchmal ein bisschen zu wenig zwingend, aber ich gebe dir natürlich im Kern total recht. Die Fähigkeiten, vor allem die Palette an Fähigkeiten, ist ausgezeichnet und ja, macht ihn natürlich zu einem Prototypen, um Erfolg zu haben, auf jeden Fall.
Ist natürlich immer auch dann eine große eine Herausforderung, diese Mixtur an Qualitäten irgendwie zu vereinen. Valentina Shevchenko zum Beispiel hat mal beschrieben, dass sie inzwischen nur noch reines MMA-Training macht. Es gibt kein Training mit großen Handschuhen, es gibt kein reines Ringertraining, ich trainiere MMA. Ich glaube, ja, das ist vielleicht auch so ein Vorsatz, den er sich eventuell vornehmen sollte. Aber Mann, dafür ist es dann eben doch wirklich noch ein junger Mann. Und
das ist auch Jammern auf hohem Niveau. Es ist auf sehr hohem Niveau gejammert, weil ja, der Typ hat es halt richtig drauf. Und du weißt, wie es ist in dem Game. Zentimeter entscheiden, kleine Entscheidungen, Stich ins Auge und du verlierst den Kampf irgendwie durch Disqualifikation oder der Kampf ist ein No-Contest dann eben. So kleine Entscheidungen, Sekundenbruchteile fällen dann ein Urteil über eine Karriere oder machen eben so eine 1 in eine Bilanz, die vorher dann eine 0 hatte. Aber im Prinzip her ist das so ein Pick, der durchaus auch Realität werden kann. Also bei den Underdogs hier oder bei den Neueinsteigern oder wie man es halt nennen will, die Leute, die halt noch keiner auf dem Radar hat, den sollte man auf jeden Fall auf dem Radar haben.
Ich will beim besten Willen nicht sagen, dass es eine Leichtigkeit ist. Es gibt viele Leute, die es geschafft haben oder nicht geschafft haben, ihre, ich sag mal, PS auf die Straße zu bringen, ihre Qualitäten aus anderen Sportarten dann auch ins MMA zu transferieren. Aber ich glaube, wenn du so große Fundamente hast und die letztendlich die Herausforderung, die zu verbinden, ist das schon noch eine kleinere Challenge, als dass zum Beispiel Alex Pereira grappeln lernen muss. Kann er auch schaffen, natürlich. Und leicht zu nehmen ist es auf keinen Fall auch. Dann eben Cage Wrestling und sowas ist ja wirklich eine Sache, die kommt dann einfach dazu. Das gibt es vorher nicht. Und die Übergänge, wann ist was angebracht, ist auf jeden Fall auch schwer. Aber ich glaube, es ist ein bisschen leichter und ich traue es dem Mann auf jeden Fall zu.
Ist irgendwie so, ich nehme mir den Vergleich. Einer hat ein Auto. Und das Auto ist ein ganz gutes Auto. Es hat Allrad und es ist ein Kombi. Du kannst was reinpacken. Es fährt auch ziemlich schnell. Aber so ein Typ, der hat halt einen Ferrari und einen Jeep und irgendwie einen Kombi und einen SUV, der hat halt für alles irgendwie eine Antwort. Ne? Der muss nur entscheiden im richtigen Moment, heute regnet es, ist ein bisschen glatt, komm, ich nehme den SUV oder nee, ich nehme doch das Auto mit Allrad. So, heute ist die Straße frei, so, es ist Sonnenschein, 30 Grad, ich nehme den Ferrari. So, die Entscheidung muss er halt fällen. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen besser, so 4, 5 Autos in der Garage stehen zu haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ich denke auch, der schraubt die alle auseinander und bastelt sich ein Batmobil da raus und dann ist er vorbereitet.
Monster Truck.
Ja. Was ist dein nächster Pick?
Mein nächster Pick, meine Nummer 3 ist Manel Kapp im Bantamgewicht. Und Manel Kapp ist ein Kämpfer mit internationaler Erfahrung. Also wer ihn noch nie gesehen hat, dem empfehle ich einfach mal den YouTube-Kanal von Ryzen MMA. Kann man kostenlos sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Kämpfe schauen. Vor allem die Schlachten zwischen Manel Kapp und Kai Asakura habe ich mir nochmal angeschaut. Also das ist echt sehenswert. Kapp war ja sogar Champion bei Ryzen, musste dann den Titel nach dem Wechsel zu UFC abgeben. Aber er hat einen großen Eindruck hinterlassen in Japan, im Land der aufgehenden Sonne. Dann in der UFC angekommen, Debüt lief überhaupt nicht nach Plan, also gegen Alejandro Pantoja, da hat er zu viel rumgespielt für meinen Geschmack, war einfach zu wenig zwingend, hat dann nach Punkten verloren. Zweiter Kampf, dann eine völlig unnötige Split-Decision, Niederlage gegen Matheus Nicolau. Ich bin mir aber total sicher, und das klingt total komisch, auch wenn man sagt, er hat jetzt zweimal verloren und hat es irgendwie, wie du sagst, nicht geschafft, die PS auf die Straße zu bringen. Ich bin mir total sicher, der Mann kann mehr. Und das habe ich auch nach diesen beiden Niederlagen gesagt. Und deswegen hat er auch von der UFC noch 2 Chancen bekommen und das ist dann gut gelaufen. Also gegen Odie Osborne bei UFC 265 hat er einen tollen Knockout gezeigt. Dann einen TKO-Sieg gegen Salgas Tsumagulov im Dezember des vergangenen Jahres. Und da hat man echt gesehen, wenn er muss, wenn er weiß, so jetzt muss ich aber wirklich, dann kann er auch. Und der Vater war Weltmeister im Boxen. Der Typ hat irgendwie mit 3 oder 4 angefangen, so irgendwie Training zu machen mit dem Dad und Seil zu springen und so kleine Handschuhe anzuziehen. der macht das echt lange. Der macht das aus Instinkt. Der hat ein richtiges Talent. Der hat das so in die Wiege gelegt bekommen, so in die DNS eingeflößt bekommen. Ich traue dem echt was zu, wenn er es vom Kopf her packt, nicht immer zu showboaten und nicht immer den großen Macker da raushängen zu lassen und den dicken Maxe da zu machen, sondern sich einfach straight zu konzentrieren auf das Handwerk, da hat der echt eine große Zukunft.
100%, das ist so ein begnadeter Striker. Ja, der Starboy ist ja sein Nickname, da hast du schon auch für mich die richtige Kritik geäußert. Ist halt, glaube ich, auch einfach ein Showman, versteht sich auch als der. Also der Cristiano Ronaldo-Jubel ist ja im Vorhinein schon vorprogrammiert, dass er den dann, sollte er jemanden ausnocken, bringt. Macht natürlich auch seine Spielchen im Octagon selbst. Aber ich hatte bisher nur so das Gefühl, dass er nicht so ein gutes Gefühl für den Kampfverlauf hat. Also ich kenne das auch sehr gut aus dem eigenständig Sport machen, sei es jetzt Fußball spielen oder nicht. Wenn du drin steckst, ist es halt einfach auch schwerer, wirklich einen Verlauf einzuschätzen, als wenn du eben Zuschauer bist, natürlich. Ich hatte gegen Pantoja eigentlich nicht das Gefühl, dass er wirklich schlechter ist. Er war effizient und wenn er getroffen hat, finde ich auch ein bisschen entschlossener, aber hat halt weniger getroffen. Er war halt einfach ein bisschen inaktiv und ich hatte auch das Gefühl, vielleicht hätte die Ecke den mal ein bisschen entschlossener schütteln müssen, dem sagen, ey, du liegst hinten, ja, sieht gut aus, was du machst, aber Hand aufs Herz, du triffst nur einmal und in der Zeit hat er dreimal getroffen. Trotzdem, wer ihn in so einem Striking Exchange sieht, der wird auch schnell erkennen, dass der wirklich Qualität hat. Auch in seinem letzten Sieg beweist einfach auch Killerinstinkt. Also der merkt sofort, dass sein Gegner angeschlagen ist und bleibt da dran wie so ein Hai, der Blut gerochen hat. Der hat auf jeden Fall Qualität. Auch Ryzen, finde ich, so eine Organisation, die wirklich unterm Radar ist. Hand aufs Herz, ich hab noch nicht einen Kampf gesehen. Aber wer sich mal anschaut, was für Leute von da kommen, also ne, so ein Jiří Procházka und so. Wer bei Ryzen Champ ist, der hat auf jeden Fall eine Qualität. Das steht fest.
Das ja. Manchmal sind es halt diese Freak-Fights, wo irgendwie eine 50-Jährige gegen eine junge, top ausgebildete, super durchtrainierte, gute Athletin kämpft. Da haben sie mal manchmal so ein bisschen Geschmacksverirrung, was die Matchups anbetrifft. Aber ja, wer da an der Spitze mithalten kann, und das hat ja Manel Kapp bewiesen, dass er das kann, der ist gut, der ist wahrscheinlich auch Weltklasse. Und deswegen steht er bei mir hier auf Platz 3.
Ja, verstehe ich komplett. Ich hätte so gern jetzt einfach nur aus Prinzip, um jetzt nochmal so einen Freak-Namen reinzuschmeißen, auch noch gern David Onama hier erwähnt. Ich will ihn erwähnen, ich will ihn aber nicht picken, trotzdem nochmal kurz erwähnen, dass ich über Mason Jones dann ganz schnell auch auf seinen letzten Gegner kam. Den schiebe ich hier rein, das nehme ich mir einfach raus, von mir aus schreibe ich ihn irgendwie so an die Seite meines Picks, der ist da mit drauf. Ich pick hier quasi 6 Leute, aber das, ich hab nicht zu dem Mann gefunden und hatte ihn lange auf meinem Zettel, aber habe es dann nicht geschafft, einfach nur anhand eines einzigen Kampfs zu sagen, der ist es. Aber wenn ich bei Mason Jones war, muss ich noch kurz nachschieben, dass der Mann auf 4 Tagen Vorsprung und im gleichen Monat hatte er schon gekämpft, als jemand, der sich zwischen Lightweight und Federgewicht befindet, gegen Mason Jones angetreten ist und wirklich, wirklich gut aussah gegen den Cage Warriors Welterweight Champ.
Was man nicht vergessen darf, ich weiß den Kampf noch ganz, ganz genau, ich habe den voll vor Augen und nach der ersten Runde auf dem Stuhl siehst du, dass Oyama eigentlich 60% von seinem Pulver verschossen hat. Mhm. Das ist sehr viel Willensleistung. Ja. Mit so wenig Vorbereitungszeit, mit Anreise, Gewicht machen und eigentlich keiner professionellen Vorbereitung, hat er mich trotzdem, obwohl er da verloren hat, sehr stark überzeugt. Der hat sich durchgebissen, der hat alles rausgehauen, der ist über sich hinausgewachsen, der hat den Schweinehund 3-4 Mal abgestochen, nicht nur besiegt, sondern der hat den wirklich abgestochen, hat gefightet bis zur letzten Sekunde. Das war so ein geiler Kampf und da gehören immer 2 dazu. Du kannst keinen guten Kampf haben, wenn einer total kacke performt und einer richtig gut. Da haben beide echt abgeliefert und mit so wenig Vorbereitungszeit so zu delivern, ey, den hätte ich tatsächlich auch bei meinen Ersatzleuten hier irgendwo unterbringen müssen.
Ja, finde ich geil, dass du das ähnlich noch wahrgenommen hast. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, den hier nicht zu erwähnen. Ich könnte schwören, der liefert ab, aber ich kann nichts zu ihm erzählen. Ich habe den bei Instagram angeschrieben, als ob er irgendwie so ein Typ von nebenan sei. Hey, ich finde nichts zu dir. Was ist dein Background? Wann hast du angefangen mit Kampfsport? Der hat noch nicht geantwortet. Hätte er mir geantwortet, hätte ich ihn nie erwähnt. Aber der hat Ende dieses Jahres getwittert und das finde ich sehr interessant. I'm coming for all of you at featherweight. Das heißt, dieser Mann geht runter und ich glaube, wenn man sich gegen Mason Jones so gut verkauft und in diesen Grappling-Exchanges nicht so schlecht aussieht, dem das Gesicht wirklich ziemlich wund zu prügeln und im Striking einfach standzuhalten, dann ist das jemand, der mit einem Federgewicht auf jeden Fall einiges anstellen kann. Trotzdem, ich konnte es nicht übers Herz bringen, den wirklich hier mit Überzeugung zu erwähnen, aber ich wollte ihn beiläufig nochmal kurz hier angerissen haben. Mein nächster Pick ist Shavkat Rakhmonov. Der Nomade aus Usbekistan. Ich habe mal gelernt einfach, so wenn es so Weisheiten gibt, die MMA mir mitgegeben hat, dann, wenn Leute mit toten Tieren auf dem Kopf einlaufen, sind sie gefährlich. Der bestätigt diese Regel einfach und ich bin fest davon überzeugt, dass der auch ja an Qualitäten, die andere Leute, die ähnlichen Kopfschmuck tragen, einfach anknüpfen wird. Ungeschlagenes Weltergewicht kämpft am 5. Februar bereits über Carlston Harris, kenne ich jetzt noch nicht. Ich habe auch wieder nicht viel zu ihm gefunden, außer dass er M1-Champ war und das ist eine gute Anlaufstelle. Hat einen vakanten Titel damals geholt und auch einmal verteidigt. Kämpft aus Kasachstan, kann leider kein Wort Englisch. Zu ihm als Persönlichkeit ist schwer zu finden. Ich habe irgendwo gelesen, dass er einen relativ normalen Kassiererjob vor dem Kampfsport ausgeübt hat. Aber ich habe halt sein Debüt bereits gegen Alex Oliveira gesehen und die gleiche Submission gegen Michael Praceres. Ist ein recht großes Weltergewicht. Tatsächlich gegen Praceres hat er mich nicht so wahnsinnig überzeugt. Ich habe ihn wirklich schon so zu den Sternen romantisiert, gezählt, genau, aber man sieht einfach, dass der auch wieder so ein rundes Game hat, das, wie gesagt, 1,85 im Welterweight groß, auch 1,96 eine riesige Reichweite und halt diesen vernichtenden Grappling-Background. Also wer sich anschaut, wie leicht der Alex Oliveira auschoked und sich dann nochmal vor Augen führt, dass der auch einen ganz guten BJJ-Hintergrund hat, der wird auch schnell verstehen, das ist ein ziemlich vielversprechender Kämpfer.
Ich sage ja immer, die größte Waffe im Kampfsport, das sind nicht irgendwelche Kicks oder Schläge oder Takedowns. Die größte Waffe im Kampfsport ist Pace. Wenn du dem Gegner dein Tempo aufdrücken kannst, wenn du entscheidest, und zwar fortwährend, wo findet der Kampf statt, wie findet er statt, clinchen wir, grappeln wir, liegen wir am Boden, striken wir. Wenn du dem Gegner permanent Aufgaben stellen kannst, und das fällt mir bei ihm einfach ganz extrem auf. Er geht nach vorne, er drückt dir sein Tempo aufs Auge, ob du es willst oder nicht. Das ist physisch ein Tier und du merkst irgendwie aus jeder Pore seines Seins, aus jeder Faser seines Körpers, aus dem Gesichtsausdruck sowieso, der will, der hat Bock, der ist geil aufs Kämpfen und der will dich platt machen. Und das ist ein angsteinflößender Gegner, lass es mich so formulieren.
Aber der hat nicht so diesen Wahnsinn. Der wirkt trotzdem so kühl im Kopf, als ob der so...
Das beeindruckt mich. Der ist so stoisch. Das ist so ein eiskalter Killer. So irgendwie hast du irgendwie so Verdacht, der hätte irgendwie so einen rostigen Schraubenzieher in der Hose stecken und rammt dir den noch rein. Für den Notfall, also der Typ ist ganz, ganz unheimlich und der bereitet vielen schlaflose Nächte in dieser Division.
Yes, mein Mann.
Dann komme ich zu meiner Nummer 2. Genau, mein Typ. Mateusz Gamrot ist meine Nummer 2. Und ich weiß, Leute, ich weiß, Leichtgewicht ist immer tricky, ist eine Wahnsinnsdivision, super dicht, was die Qualität betrifft. Er ist KSW-Veteran, war Champion im Federgewicht und Leichtgewicht bei KSW, kam bei 2020 mit der Bilanz von 17 Siegen und keiner einzigen Niederlage in die UFC. Und ich weiß, ja, er hat direkt in der UFC die erste Niederlage eingesteckt. Und das war unglücklich gegen Guram Kutateladze durch Split Decision damals, aber 2021 war das Jahr von Mateusz Gamrot, also 3 vorzeitige Siege in der UFC geholt. Scott Holtzman, glaube ich, war der erste, den hat er clean K.O. geschlagen. Dann Jeremy Stevens nach gut einer Minute per Kimura zur Aufgabe gezwungen, das ist schon auch echt krass. Jeremy Stevens ist ein tougher Zeitgenosse. Und ja, zuletzt, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, Carlos Diego Ferreira hat er bei der letzten Veranstaltung 2021 durch TKO besiegt, also einen Hattrick hingelegt, einen schönen, sauberen 2021 und das Jahr 2022 könnte tatsächlich seines werden.
Ja, ist halt eine super taffe Gewichtsklasse, um da zu sagen, das ist mein Mann, der reißt ab, aber es gibt keine Szene bisher für mich in seiner UFC-Karriere, die daran Zweifel irgendwie zulässt. Ich hatte, glaube ich, auch die ersten 3 Kämpfe und direkt 3 Boni abgesahnt, also der Mann ist auch einfach, ja, auch wenn es um reine, also wie spektakulär die Kämpfe waren, ist er auch eingeschlagen. Ich bin komplett bei dir, war mir fast schon zu bekannt, um ihn hier zu picken. Ich habe aber gut, Rakhmonov kennen auch schon wirklich viele Leute. Und wenn es darum geht, wäre es einfach nur vielversprechend, ist doch egal, ob man die kennt, dann hätte man ihn halt wirklich neben, ich hätte ihn neben so einem Chimal von so aufgezählt. Das ist wirklich ein absoluter Killer und ich bin fest von überzeugt. Also Diego Ferreira ist auch inzwischen, ja, der ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber was dem Mann auch einige schon zugesprochen wurde und was für ein gutes BJJ der hat, Gamrot, es hatte damit wirklich wenig Probleme. Ich glaube, er hat sich vielleicht ausgemalt, ich kann ihn noch schneller kontrollieren, aber es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Er ist da durchgeschnitten wie ein heißes Messer durch warme Butter. Also das war ganz, ganz beeindruckend. Und du hast nochmal den Namen Chimaev in den Mund genommen. Da fällt mir ein, er hat, glaube ich, auch erst 4 Kämpfe in der UFC. Mhm. Also hätte in mein Ranking gepasst, aber er ist ja schon so bekannt, dass wir ihn hier, glaube ich, nicht extra nennen müssen. Wir machen es trotzdem nochmal, weil er natürlich auch sau beeindruckend ist. Wahrscheinlich der beeindruckendste in den vergangenen beiden Jahren, trotz Covid-Erkrankung. Aber ja, du hast noch einen Pick, Flo.
Verrat ihn. Vielleicht nachgeschoben. Ich glaube tatsächlich, der erste Mann, wie hieß der? Ich glaube, Rumäne, der erste Gegner von Gamrot in der UFC, ist es, ich glaube, sogar Chimaevs bester Freund, auf jeden Fall im Kampfsport.
Ja, also Guram Kutateladze. Ich muss den Namen immer langsam sagen.
Verstehe ich sehr gut. Ich kann ihn gar nicht. Also ich hätte ihn nicht aus dem Kopf erwähnen können. Ja, mein
Kutateladze.
Ich hab's da dreimal. Da kommt gehört. Der Profi raus. Ich schaffe das nicht. Ich bin eh auch rhetorisch. Ich komme mir, seit ich Podcast aufnehme, vor, als hätte ich das Sprechen nochmal neu lernen müssen. Ich würde zu guter Letzt und möchte an der Stelle vielleicht klarstellen, ich habe meine Liste nicht wirklich gerankt und sehe den nicht als den vielversprechend von meinen 5 Leuten an. Ich habe einfach den letzten Namen noch dabei und würde Gewichtsklassen übergreifend noch so ein bisschen höher und höher gehen und zuletzt mal ins Schwergewicht gehen, weil ich finde, das ist eine Gewichtsklasse, in der man Prospects nicht so oft irgendwie nennen kann. Ich weiß, im Schwergewicht ist es halt so schwer zu sagen, welcher Striker da wirklich der Beste ist. Man weiß, ein rechter Haken und der Kampf ist auf den Kopf gestellt, also ob jetzt ein Taito Iwasa oder ein Sakai am besten strikt, das hätte ich halt vor 2 Jahren nicht sagen können, aber interessant wird es, finde ich, wenn Heavyweights einen guten Ringer-Background haben und ich würde Alexander Romanov hier noch nennen. Kommt aus Moldawien, vielleicht hatte ich deswegen gerade das Land auf dem Schirm. Ungeschlagen 15-0 im Heavyweight und hat eben, wie gesagt, diesen Ringer-Background. 2-mal Bronze bei den Europäischen Wrestling Championships geholt, also quasi der EM. Und mit MMA einfach angefangen, als in Moldawien so ein MMA-Championship ausgetragen wurde und dass ich gedacht hätte, gut, ich habe einen guten Background, da mache ich mal mit. Ist jetzt im Stand nicht das Gelbe vom Ei, also jetzt nicht irgendwie wirklich auch gleichmäßig guter Striker, ist ein Rechtsausleger, das macht natürlich dem einen oder anderen wirklich Probleme, aber was für gute Takedowns der hat und was für eine heftige Top-Pressure der hat, finde ich krass, hat De Lima zum Beispiel einfach besiegt, indem er ihm so den Unterarm auf den Hals gedrückt hat, also man kennt es aus dem Grappling, ist eine Position, die ist unangenehm, aber deswegen tappt man eigentlich nicht, aber der hat mir einfach den Arm so entschlossen auf den Hals gedrückt, dass der keinen Bock mehr hatte und getappt hat, also der braucht auch nicht immer saubere Kimuras und Arm-Triangles, sondern ist wirklich einfach so ein Vieh, wenn das auf dir drauf liegt, hast du ein Problem. Ja, mein letzter Name, ich glaube, mit dem Background kann man im Heavyweight einiges reißen, aber wie gesagt, vermutlich der gewagteste. Da geht es halt einfach schnell. Kämpft er als nächstes gegen Eli Latifi? Da bin ich sicher, das schafft er. Für mich gehört er nicht ins Schwergewicht und das wird Romanov unterstreichen.
Ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend und da war Daniel Cormier einer der Ersten, die das geschafft haben, wenn Ringer im Schwergewicht so dominant ringen. Das hört sich jetzt wirklich saublöd an, was ich sage, aber stellt euch Daniel Cormier damals vor, ich glaube, es war so der 9. oder 10. Profikampf, hatte er am Anfang diese Wahnsinnsserie und dann trifft er auf Josh Barnett und Josh Barnett wiegt 250, 255 Pfund und High Crotch Single und der liftet ihn halt einfach und schmeißt ihn halt einmal komplett durch die Luft. Alter, das ist ein Typ, der wiegt fast 120 Kilo. Der hat 20, 30 Profikämpfe bestritten. Das war der jüngste UFC-Champion aller Zeiten. Du schmeißt ihn da gerade rum, als wäre das irgendwie so ein Kleinkind auf dem Weg zur Bushaltestelle. Also das war Wahnsinn. Und hier ist es auch so, da hat der teilweise Gegner, die wiegen 260 Pfund, 250 Pfund, sind richtige Brummer, über 1,90 groß. Wie die einfach mit einem Underhook oder mit einem Single-Ansatz, wie die beherrschen und rumfeuern. Das ist so verrückt. Das war auch das, was ich an Brock Lesnar, ich weiß, es ist eine Reizfigur unter MMA-Fans, aber was ich an Brock Lesnar immer hart beeindruckend fand, dass ja, man halt Leute wie so ein Zug einfach umfährt. Ne? Also das ist echt krass.
Ja, aber der sieht halt auch so aus. Also wenn du DC in so einem Oversize-Top siehst auf irgendeiner Grillparty, der ist wie so ein anderer, der hat auch, der halt gerade einen Burger
bringt. Wie mein Onkel Sepp, ne? Also genau. Vom Nachbarort.
Und der ist kleiner als du, Mann.
Das, ja, mein Onkel auch, aber Wirklich, wenn du mal siehst, der hat ja zum Beispiel, wer fällt mir jetzt ein? Frank Mir, ist legit Heavyweight. Bigfoot Silver, solche Leute halt einfach mal rumgeschoben, wo du sagst, Alter, wie geht das denn? Wie technisch gut musst du auch sein? Also Leute, macht da kein A für ein U vor. Du kannst nicht einfach nur mit Kraft und weil du einen Underhook hast, jemanden irgendwie rumziehen. Natürlich haben die auch Kraft, du hast ja gesagt, mit dem Unterarmwürger und so. Aber was das technisch an Verständnis voraussetzt und wie gut du den eigenen Körper und die eigene Hüfte unter den Körper des anderen schieben können musst, wie du auch den Körper und die Physiologie des anderen verstehen musst, wie dreht sich der Arm, wie dreht sich ein Bein, wo muss ich rumdrehen, das ist so faszinierend, das ist eine Wissenschaft und solche Leute, die entscheiden einfach mal, wo findet der Kampf statt, weil wenn der dich clincht und der die Distanz überwindet, dann schiebt er dich halt an den Zaun, wenn er will, oder er trägt es in der Mitte aus und macht es halt nach seinem Gusto und das ist eine ganz, ganz große, eine ganz, ganz entscheidende Eigenschaft in vielen Kämpfen von Kämpfern, so muss ich sagen, weil sie halt einfach diktieren können, wo findet der Kampf statt und da ist der ja prädestiniert für. Ne?
Ja, es gibt natürlich auch so einen Curtis Blades und so, der irgendwann zeigt, es gibt auch ein Level, an dem es scheitert, egal wie gut der Ringer-Background ist, aber ich weiß, ich habe das Gefühl, der ist nochmal ein bisschen kühler und irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, der hat nochmal entschlossenere Top-Pressure. Ich mal mir viel aus.
Ja, du das ist bei Curtis Blades ja zum Beispiel so ein Kritikpunkt, dass er zu wenig Leute finisht, dass er sie zu sehr reitet. Aber auch da ist es halt schon krass, wenn du halt einen Volkov irgendwie einfach mal auf den Arsch setzt, wenn du das willst. Der Typ ist über 2 Meter groß. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Diese Ringer, vor allem im Schwergewicht, und da gibt es ja so wenige, eben, die so dominant ringen. Das ist schon ein extra Menschenschlag, so möchte ich es mal sagen.
Was ist dein letzter Pick? Ich bin mal gespannt, ob der auch einen Ringerback hat oder hast.
Meine Nummer 1. Meine Nummer 1 ist tatsächlich eine Frau. Und bei mir sind Leute wie Anka Laev rausgefallen, weil der für mich schon zu erfahren ist in der UFC und der ist auch schon zu sehr gerankt und so. Aber Casey O'Neill passt hier perfekt rein, weil die ist seit 11 Monaten in der UFC. Die ist noch nicht mal ein Jahr hier. Hat 3 Siege eingefahren. Alle 3 vorzeitig. Und du hast jetzt von den schweren Gewichtsklassen gesprochen. Wir sind hier in einer ganz leichten. Das ist bemerkenswert. Das passiert dann nicht so oft, dass man 3-mal hintereinander Gegnerinnen finisht. Sie ist 24 Jahre jung, kämpft, wie gesagt, im Fliegengewicht. Und hey, Valentina Shevchenko gehen ja sowieso schön langsam die Gegnerinnen aus. Wenn du in dieser Gewichtsklasse, das wage ich jetzt mal zu behaupten, viele werden das jetzt vielleicht auch nicht so sehen oder mich kritisieren in den Kommentaren, könnt ihr übrigens ja gerne schreiben hier in der Kommentarspalte, dafür ist die da. Ich sage, wenn du in so einer Gewichtsklasse wie der hier, im Fliegengewicht der Frauen, in der leichten Gewichtsklasse, 4-5 Mal hintereinander gewinnst, dann hast du fast schon den Title Shot safe. Weil, schauen wir uns mal an, Jennifer Maia, die hatte, glaube ich, eine Bilanz von 3-2, und hat dann einen Title Shot bekommen und hat eigentlich ganz gut performt gegen Valentina. Dann hattest du Jessica Ai, die schon gegen Valentina gekämpft hat. Die hatte 4 Kämpfe in Folge verloren, hat dann das Ruder rumgerissen, hat 3 in Folge gewonnen, hat sofort den Title Shot bekommen. Du hattest Jessica Andrade zum Beispiel, die hat gegen Rose verloren und auch gegen Weili Zhang, hat dann die Gewichtsklasse gewechselt, einmal gewonnen, glaube ich, gegen Caitlin Chookagian, genau, einmal gewonnen, Title Shot. Kriegt direkt den Title Shot. Und Chookagian, apropos Chookagian, ist ja auch eine, die hatte nie eine große Siegesserie. Also hat Chookagian schon mal 5 in Folge oder so gewonnen? Ich glaube nicht. Aber hatte auch eine Titelchance. Also hier haben wir ja schon 3 Siege in Folge, 24 Jahre jung. Also ich behaupte, wenn die 1-2 gerankte Gegnerinnen besiegt, dann klopft die an bei Valentina und dann ist die Mitte 20 und dann kann die noch so viel reißen. Ja, das war am Ende dann doch meine Nummer 1. Das war dann doch eine leichte Entscheidung für mich zu sagen, Casey O'Neill mit 24 Jahren, mit nicht mal einem Jahr in der UFC, hat eine große Zukunft vor sich.
Auf jeden Fall. Finde ich cool, dass wir mit einer Frau beginnen und mit einer Frau das Ding hier enden. Fliegengewicht, wie du gesagt hast, einfach nicht so dick besetzt. Es kommen für mich ein paar neue Namen hoch, von denen ich mir denke, ja, krass, die hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Die hat es gebraucht. Also so eine Manon Fioro zum Beispiel fällt mir da ein, die nächste Gegnerin von Jessica Ai. Taylor Santos, der du schon seit Jahren jetzt jedes Mal irgendwie oder gefühlt auf jeden Fall seit Jahren hohe Qualität zuspricht. Aber ja, Casey O'Neill ist auch wirklich ein guter Pick. Und wie du gesagt hast, der Weg ist kurz. Schlag eine von den gerade aufgezählten und du bist da. Ich hätte jetzt, hätten wir einen internationalen Podcast hier aufgenommen, auf jeden Fall mit voller Überzeugung noch Abus aufgezählt. Das ist natürlich das Prospekt aus dem deutschsprachigen Raum. Den kennt ihr sicherlich alle. An der Stelle, die Daumen sind auf jeden Fall auch gedrückt. Und ich bin fest von seiner Qualität überzeugt. Aber mochte unser Ranking. Viele Namen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ich bin mal sehr sehr gespannt, wenn wir das Video irgendwie ja in 365 Tagen knapp uns anschauen, wie sehr wir uns dann da fremdschämen, was für Luschen wir da wieder erwähnt haben. Aber das bezweifle ich wirklich sehr stark. Ich bin überzeugt von allen Picks, die wir gerade genannt haben. Also schreibt uns gerne rein, wie gesagt, welche Leute, die man noch nicht so kennt, habt ihr auf dem Schirm. Also jetzt, wie gesagt, so ein Chimav und so ein Prochazka, ja, vielleicht habt ihr einen Kumpel, der den noch nicht kennt, aber für wirkliche MMA-Heads, ich glaube, so ein David Onama zum Beispiel, den kennt man nicht. So ein Jack Shaw zum Beispiel. Casey O'Neill, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, Frauen im MMA, es hat irgendwie jahrelang nicht geliefert und catcht mich heute nicht. Mann, das ist inzwischen wirklich ein anderer Sport. Also da ist eine Qualität vorhanden. Manche Kämpfe machen so viel Spaß. Ja, wir haben ja auch auf jeden Fall jetzt noch zwei weitere Teile auf dem Schirm. Wir wollen mal, und das sind wirklich gewagte Fragen, mal durchgehen, welche Champs wir am Ende des Jahres noch als Champ sehen. Ist halt wirklich so eine schwierige Challenge. Aber worauf ich sehr gespannt bin, ist das Video, wo es darum geht, welche Kämpfe wir uns im Jahr 2022 erhoffen. Vielleicht sind da ja auch ein paar Frauen dabei.
Wer weiß, es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Lasst ein Abo da hier bei den Championship Rounds und schaut das nächste Video. Ich lese auch ganz genau die Kommentare. Ihr könnt mich ruhig zerhacken, deswegen heiße ich ja Hackel, ne? Also schreibt mal rein, wie euer Top 5 aussieht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.